Ich möchte euch den Predigttext vorlesen, der steht im Johannesevangelium im 4. Kapitel und ich lese euch die Verse von 3 bis 25 vor. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und die Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr dürstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Die Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was sie anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnet die Frau. Wenn er kommt, dann wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagt Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Soweit der Bibeltext. Wir sind in diesen Wochen unterhalten wir uns über Gottes Begegnen und schauen uns Begegnungen von Menschen mit Gott oder mit Jesus an und lernen von diesen Gotteserfahrungen und lernen, wie Jesus, wie Gott uns Menschen begegnet. Vor 2 Wochen sind wir mit einer Begegnung von Jesus mit Nikodemus gestartet. Einem Menschen, der gesellschaftlich gesehen ganz oben auf der Leiter ist, der beruflich unglaublich viel erreicht hat, gesellschaftliche Anerkennung genießt und sehr wohlhabend ist. Und ihm sagt Jesus, ey, wenn du mit Gott verbunden leben willst, dann zählt all davon überhaupt nichts. Dann hat das alles überhaupt keine Bedeutung. Du musst, wenn du mit Gott verbunden leben möchtest, von Neuem geboren werden. Und eine eigentlich so schwierig und wirklich auch provokante Botschaft für jemanden wie Nikodemus, Aber der, dem Jesus das glaubte, der Jesus das glaubte und der damit allem, was er hatte, kapitulierte und der am Ende seines Lebens bereit war, Frauenarbeit zu verrichten, was damals nur Frauen taten, um Jesus seine Liebe, seine Anbetung, seine Bewunderung auszudrücken. Und wir haben für uns rausgezogen, dass wenn Jesus dem Nikodemus sagt, schon einem Nikodemus, der so ein toller Mann war, dass das alles nichts gilt, wie sehr müssen wir dann auch von Neuem geboren werden, wenn wir mit Gott gemeinsam leben wollen, wie sehr wir Jesus als Retter brauchen, um mit Gott verbunden zu leben. Letzte Woche dann hat Rüdiger über Petrus gesprochen, einem jungen Unternehmer, tatkräftig, mutig, kommunikativ, dem Jesus einen riesigen beruflichen Erfolg bescherte, weil er bereit, gegen alle eigene Berufserfahrung auf das Wort Jesus hin etwas zu tun, was er normalerweise nie getan hätte. Und als Petrus dann das Ergebnis seines Gehorsams sieht, ist er dermaßen überrascht, dermaßen überwältigt, dass er auf die Knie fällt und sagt, Herr, geh von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus ihm aber antwortet, ey, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Petrus, ich habe was mit dir vor. Ich möchte, dass du in Zukunft nicht mehr Fische fischst. Ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Und wir hatten für uns festgehalten, dass Jesus nicht nur ein Lehrer sein möchte, nicht nur eine moralische Autorität, sondern dass er der Herr sein will. Und Petrus Jesus als Herr erkannte. Heute geht es um eine Frau. Um eine Frau, die sich schämt. Eine Frau, die sich versteckt. Eine Frau, die nicht gesehen werden möchte, die nicht weiß, was sie noch so an Wert besitzt, was sie anzubieten hat, die sich nicht mehr okay findet. Jesus ist auf einer Reise. Er will nach Galiläa, einer bestimmten Gegend in Israel, und er ist auf dem Weg bis nach Samarien gekommen. Es ist Mittag geworden, die Sonne steht am höchsten, und Jesus freut sich, in eine Ortschaft zu kommen, um dort sich am Dorfbrunnen ein bisschen zu erfrischen und zu erholen. Als er sich hinsetzt, kommt eine Frau an den Brunnen. Dass Jesus ihr jetzt freundlich zunickt und sie ansonsten in Ruhe lässt, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen konnten Juden und Samariter sich nicht ausstehen. Die hassten sich eigentlich. Es gab politische, es gab religiöse Animositäten. Und anhand der Kleidung konnte man schon sehen, Jesus ist Jude und die Frau ist Samariterin. Dann war das damals eine Kultur, in der Männer und Frauen in der Öffentlichkeit nicht miteinander redeten, wenn sie sich nicht kannten. Das machte man einfach nicht. Dazu kommt die Frau in der sechsten Stunde, also um 12 Uhr mittags, um Wasser zu holen. Und Frauen gingen um 12 Uhr mittags nicht Wasser für den Tag holen. Das machten sie ganz morgens, wenn es noch frisch ist und nicht so heiß. Dass sie um diese Zeit kommt und auch noch alleine ist, heißt, sie ist eine soziale Außenseiterin. Sie hat keine Freunde mehr im Dorf. Sie gehört nicht mehr dazu. Und das heißt, sie hat etwas getan, was nicht geht. Was man einfach nicht macht. Was moralisch verwerflich ist. Alles das sieht Jesus, das wird er wahrnehmen, er wird es spüren. Und es sind alles Gründe, warum er sich eigentlich von dieser Frau fernhalten sollte. Und was macht Jesus? Jesus spricht sie an. Jesus spricht diese Frau an und setzt sich damit gegen alle gültigen Regeln und Grenzen der damaligen Zeit einfach hinweg. Er setzt sich über die Hürde des Geschlechtes hinweg. Er setzt sich über die Mauer der Herkunft hinweg, über die Hürde der Political Correctness. Er setzt sich über die soziale Mauer hinweg und sogar über die moralische Grenze. Und stattdessen begegnet er ihr mit einem ehrlichen, interessierten und aufmerksamen Gespräch über ihr Leben. Wisst ihr, es ist noch kein Wort eigentlich richtig gewechselt und schon lernen wir etwas von Jesus über Gott. Gott überwindet Grenzen, um Menschen zu suchen. Gott überwindet Grenzen, um Menschen zu finden. Gott setzt sich über Grenzen hinweg, um Menschen zu begegnen. Wir halten uns ja heute in unserer Gesellschaft alle für so wahnsinnig tolerant. Aber im öffentlichen Raum halten wir gerne Abstand zueinander und wollen gar nicht allen begegnen, weil wir nicht wissen, wer der andere ist und was er denken könnte, was Leute reden könnten, ob es uns schaden würde, wenn mit diesen Menschen gesehen zu werden. Und Jesus ist aber das komplette Gegenteil. Was er hier macht, ist echter Ausdruck von Nächstenliebe. Jesus lässt sich von Herkunft, von Status, von Stand, von Geschlecht, von anderer Religion, darf man das fragen, überhaupt nicht leiten. Es geht ihm auch nicht um sich selber, um seinen Ruf, um seinen Namen, was Leute über ihn wohl denken können. Und vielleicht ist das einer der Punkte, über die Gott heute Morgen mit uns sprechen möchte, mit über uns als Gemeinde, aber auch vielleicht mit dir und mir, dass wir aussteigen aus diesem Spiel, mit denen rede ich nicht. Aussteigen aus dem Spiel, mit denen habe ich nichts zu tun. Mit denen lasse ich mich doch nicht sehen. Was könnten die Leute denken? Weißt du, wir Jesus-Nachfolger, wir dürfen anders werden, weil wir Jesus nachfolgen. Unser Referenzpunkt ist nicht die Meinung der Menschen. Unser Referenzpunkt ist Gott und wie Jesus Menschen behandelt hat. Wir begegnen Menschen, auch wenn wir überhaupt nicht einverstanden sind mit dem, wie sie leben, was sie getan haben und was sie denken mögen. Jesus hat das ständig gemacht und damit für uns eine Spur gelegt, eine Spur, die im christlichen Glauben zutiefst verankert ist, eine Spur, die unsere Gesellschaft heute auch so dringend braucht, dass wir als Christen Menschen werden, die Menschen begegnen, weil sie Ebenbilder Gottes sind, weil wir nicht fürchten, was sie denken oder was Leute sagen könnten. Wir sind Menschen, die einfach andere Menschen sehen und ihnen gerne begegnen. Jesus beginnt das Gespräch. Gib mir zu trinken. Wie kannst du mich fragen? Ich bin eine Samariterin und du bist ein Jude. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der mit dir redet, dann hättest du ihn gebeten und er dir lebendiges Wasser gegeben. Aber du hast doch nichts, um zu schöpfen. Wo willst du denn das Wasser nehmen? Also noch schneidest du nicht so richtig, worum es geht. Und dann erklärt Jesus, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Bei Nikodemus, da benutzte Jesus das Bild der neuen Geburt. Der neuen Geburt eines neuen Lebens, um zu beschreiben, wie Menschen mit Gott in Beziehung kommen können. Hier spricht Jesus auch wieder über die Ewigkeit. Dieses Mal benutzt er aber ein anderes Bild. Er sagt, ich möchte dir lebendiges Wasser geben. Was meint er damit? Der menschliche Körper besteht ja zu einem sehr hohen Prozentsatz aus Wasser. Das wissen wir alle. Der Körper braucht keine andere Substanz so sehr wie Wasser. Wenn wir durstig werden und nichts zu trinken haben, dann wird es zuerst irgendwie eine nervige Geschichte. Aber je länger wir kein Wasser bekommen, umso unruhiger werden wir. Der Körper wird müde, wir fühlen uns ausgelaugt, irgendwann ist der Mund ganz trocken und die Seele wird irgendwann nicht mehr so ruhig, die wird ganz schön unbequem, die wird ärgerlich. Und wenn dann endlich Wasser unseren Mund berührt, dann gibt es kaum etwas Wohltuendes, Erfrischenderes, Dankbares und Herrlicheres, als dieses Wasser trinken zu dürfen. Und wenn Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser, will er sagen, ich habe etwas, was deine Seele braucht. So wie dein Körper das Wasser braucht, habe ich etwas, was deine Seele braucht, was so gut ist, wie wenn Wasser einen trockenen Mund berührt. Was das ist? Jesus nennt es hier das ewige Leben. Was nichts anderes als die Gewissheit und die Erfahrung der beständigen Gegenwart Gottes. Die Erfahrung und die Gewissheit der beständigen Nähe Gottes, dem Gebettetsein in seiner Liebe, dass man seine Gnade empfangen hat und dass Gottes eigene Leben führt hier bis in die Ewigkeit hinein. Gott ist wie eine Quelle, die einem gut tut. Eine Quelle, die hier schon sprudelt und dann es in die Ewigkeit hineinragt. Wenn Menschen aus dieser Quelle getrunken haben, wenn Menschen sich aus dieser Quelle ernähren, dann ist man ein bisschen ruiniert für alle anderen Quellen, die einem sonst so angeboten werden. Nicht, dass man aus Dummheit auch nochmal aus anderen Quellen trinkt. Leider sind wir manchmal so blöd, aber nach kurzer Zeit schmeckt das einfach nicht mehr. Im Vergleich zu der Gegenwart Gottes, der Erfahrung seiner Nähe und Güte, schmeckt nichts bezaubernder und bedeutsamer als die Gnade und stärkende Gegenwart des Heiligen Geistes, das Erleben des Geistes Jesu. Und das ist, was Jesus dieser Frau anbietet. Eine Frau, die ihr Leben versaut hat, die moralisch abgeglitten ist, die sozial isoliert wurde. Zu Recht haben die Leute damals gesagt. Und eine Frau, die sich jetzt einfach dafür schämt, die sich versteckt, die nicht gesehen werden will, die einfach nicht weiß, was sie noch anzubieten hat. Und wie reagiert sie auf das Angebot von Jesus? Sie reagiert ohne Zögern. Sie sagt, Herr, gib mir von diesem Wasser. Herr, gib mir von diesem Wasser. Was als nächstes kommt, das wirkt auf uns ein bisschen unsensibel. Sie sagt, ich will das lebendige Wasser und Jesus sagt, dann geh und hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Stimmt. Du hast 5 Männer gehabt und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Was macht Jesus hier? Stellt er diese Frau bloß? Ich glaube nicht, sondern was er macht, ist Folgendes. Er sagt, wenn du verstehen willst, was das lebendige Wasser ist, es ist genau das, wonach du die ganze Zeit suchst. Es ist genau das, wonach du die ganze Zeit Ausschau hältst. Du suchst es nur am falschen Ort. Du suchst es nämlich bei Männern. Du suchst es bei Männern und du hast es bei ihnen einfach nicht gefunden. Und das ist der Moment, wo wir alle Teil dieser Geschichte werden, wo wir alle hineingezogen werden in diese Geschichte, wo dieser Text auf einmal unser Text ist. Jesus sagt, wenn du die größte und tiefste Erfüllung deiner Seele, die er anbieten möchte, wenn wir die bei etwas Geschaffenem suchen, sei es bei Männern oder bei Frauen oder vielleicht, indem wir uns Kinder erhoffen oder Sex, wenn wir es suchen bei Geld, Status, Karriere oder bei Einfluss, den wir wollen oder Klicks, die wir haben möchten oder Drogen oder Unterhaltung, was auch immer, wir werden einfach immer wieder durstig. Wir kriegen immer wieder Durst. Wenn wir es an unseren Zielen erreichen, wenn wir sagen, wenn ich den Stand erreicht habe, wenn ich mir das möglich gemacht habe, wenn aus meinen Kindern was geworden ist, egal ob es passiert oder nicht, wir bleiben wieder durstig zurück. Ist es nicht so? Ich weiß genau, worüber Jesus hier redet. Womit ich immer auch mein Herz fülle, wenn ich es endlich habe, wenn es nicht Jesus ist, ist der Durst ganz schnell wieder da. Bei der Frau führt ihr Durst zu Mann über Mann über Mann. Wenn ich doch den Richtigen finde. Wenn er mir endlich einer sagt, wie wichtig ich bin, wie schön ich bin. Wenn er mir das Zuhause gibt, was ich will. Wenn ich endlich in Ordnung bin für die Gesellschaft. Bei uns anderen ist es vielleicht was anderes. Wenn ich noch einen Schritt auf der Leiter steige, wenn ich noch eine Treppe höher komme, wenn mein Chef mich doch endlich sieht und wahrnimmt, wenn ich noch mehr etwas Erfolg habe, etwas mehr Ansehen, wenn ich ein bisschen schöner bin, wenn ich ein bisschen mehr abnehme, wenn ich ein bisschen reicher wäre, etwas unabhängiger. Und diese Sätze verfolgen dann unser ganzes Leben. Die Frau blieb durstig, jedes Mal, wie wir auch. Und nicht nur das, sondern sie wird von der Sehnsucht nach Erfüllung eigentlich versklavt. Denn wo immer man nach dieser Erfüllung sucht, musst du diese Erfüllung ja verdienen. Du musst sie dir erarbeiten. Du musst Gas geben. Deswegen sagen wir uns im Kopf ja auch, streng dich an. Noch mehr, da muss was gehen. Gib dir mehr Mühe. Sei härter zu dir selber. Und obwohl du dich jedes Mal anstrengst, bist du kurze Zeit später durstig, wenn du es eigentlich gerade geschafft hast. Die Befriedigung hält nur einen Moment und danach bist du wieder durstig. Es ist irgendwie nie genug. Jesus sagt dagegen, ich bin die einzige Quelle von lebendigem Wasser, die dich erquickt und erfüllt und die du dir nicht erarbeiten musst. Ich schenke dir etwas, was du dir nicht verdienen kannst oder brauchst. Ich schenke dir etwas, was du dir nicht erarbeiten kannst und brauchst. Ich schenke dir Gnade und ich schenke mich dir selbst. Ist es nicht liebevoll, wie Jesus mit dir über Sünde spricht? Ja, er spricht mit ihr über dieses Wort, was heute so alt und so blöd daherkommt. Aber die Bibel trägt es ständig im Mund. Jesus spricht mit ihr über ihre Sünde, aber er tut es liebevoll. Sie hat sich gebunden an Männer, um von denen zu bekommen, was Gott ihr eigentlich geben wollte. Gott wollte ihr Geborgenheit schenken und Sicherheit, wollte ihr Identität zusprechen, wollte ihr Bedeutung geben. Aber sie hat es von Männern gewollt. Und sie hat Männer geliebt, mehr als dass sie Gott geliebt hat. Und jetzt bringt Jesus all das ans Licht. Ihre Sünde kommt ans Licht. Das tut er immer, bei jedem. Sie kann sich vor Gott und der Wahrheit ihres Lebens nicht verstecken und er bringt es zur Sprache. Aber er tut es nicht mit Härte, sondern er knüpft an ihre Sehnsucht an, deren falsche Kanalisierung ihr Leben letztlich gegen die Wand gefahren hat. Diese Sünde, diese falsch gelenkte Kanalisierung auf Männer und dass sie das alles von Männern möchte, hat ihr Leben zerstört. Seht ihr das, was die Sünde mit ihr gemacht hat? Sie hat nichts mehr außer Scham und Einsamkeit. Sie versteckt sich, sie will nicht mehr gesehen werden. Sie hat sich völlig abgewertet. Sie gehört nicht mehr dazu. Ausgestoßen. Wisst ihr, deswegen redet die Bibel über Sünde, weil Sünde zerstört unser Leben. Sie zerstört uns selbst, sie zerstört unsere Beziehung. Aber nicht nur das, sie zerstört auch das Leben nach dem Tod. Denn wir werden nicht nur an uns schuldig, wir werden nicht nur an den Mitmenschen schuldig, wir werden auch vor Gott schuldig. Seht ihr, wie versklavend die Sünde ist? Wie sie am Ende nichts übrig hat außer Scham und Einsamkeit? Wie sie uns im Regen stehen lässt? Mit dem Durst, den wir hatten? Wie kann Jesus einer solchen Frau, die ihr Leben ruiniert hat und vor Gott schuldig geworden ist, wie kann er ihr so etwas anbieten? Innere Erfüllung, tiefe Erquickung, ewiges Leben, den Himmel. Erst einmal sehen wir, dass der Frau, verständlicherweise, es nicht so angenehm ist, dass Jesus mit ihr über all das reden möchte. Und sie versucht abzulenken. Sie wechselt einfach das Thema. Sie ist halt eine kluge Frau. Und sie wählt ein Thema, was damals hoch diskutiert wurde, theologisch, sich die Wogen immer gleich hochschaukelten. Sie sagt, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Und was macht Jesus? Er geht kurz darauf ein. Glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Man könnte sagen, Jesus antwortet auf diese Streitfrage mal ganz kurz und knackig und sagt, also wenn du wissen willst, welcher Tempel der richtige ist, es ist der in Jerusalem. Euer ist nicht der richtige Tempel, es ist der, den die Juden haben. Das ging schnell für so eine große Streitfrage. Ich habe mir überlegt, ob das im Himmel auch so sein wird. Wir kommen mit unseren riesigen Fragen. Ey Gott, wie funktioniert es mit deiner Allmacht und dem freien Willen? Wie funktioniert es mit Erwählung und freier Wahl? Wie soll das zusammenhören? Und wahrscheinlich sagt Jesus die Antwort, 30 Sekunden später ist alles vorbei. Und wir denken so, okay, alles klar. So. Jesus fährt fort. Aber die Zeit kommt, wörtlich heißt es hier, die Stunde kommt. Ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Wenn Johannes in seinem Lebensbericht über Jesus das Wort Stunde benutzt, dann redet Jesus immer über das Kreuz, an dem er sterben wird, die Stunde seines Todes. Jesus sagt hier, in Jerusalem steht der richtige Tempel, wo die Priester im Willen Gottes ihre Arbeit tun. Aber ich werde sterben und meine Stunde kommt und dann brauchst du keinen Tempel mehr, wo Opfer für begangene Sünden gebraucht werden. Denn wenn ich sterbe, bin ich das Opfer aller Opfer, der Priester aller Priester und der Tempel aller Tempel. Danach braucht es keine andere Brücke mehr zwischen Gott und Mensch. Wie das geht, wie Jesus das macht? Jesus geht ans Kreuz und er ruft dort, ich bin durstig. Nicht nur, weil er körperlich durstig ist, das auch, aber es steckt noch mehr dahinter. Er ruft unter anderem auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erlebt am Kreuz den kosmischen Durst. Er ist nämlich am Kreuz abgeschlossen von der Quelle aller Freude. Jesus ist abgeschlossen von der Quelle aller Erfüllung. Er ist absolut getrennt von seinem Vater im Himmel, während er das vernichtende Feuer göttlichen Zornes und göttlicher Gerechtigkeit erlebt. Auf Jesus wurde im Moment seines Leidens und Sterbens am Kreuz die Sünde der ganzen Welt gelegt und Gott richtet ihn dafür. Jesus sühnt, Jesus bezahlt die Schuld, die wir vor Gott aufgehäuft haben und der Gerechtigkeit Gottes wird Genüge getan. Jesus erlebt am Kreuz das göttliche Gericht, was wir verdienen und hoffentlich nicht bekommen. Und er erlebt den kosmischen Durst, damit er hinterher uns das lebendige Wasser anbieten kommen kann und wir nicht mehr dürsten müssen. Und deswegen sagt er ihr, du sollst den Vater sehen. Du sollst den Vater sehen, den guten himmlischen Vater. Wenn er dir geschenkt ist, dann hast du alles, was deine Seele braucht. Dann darfst du ihn anbeten, weil er jemand ist, der sich um dich kümmert, der dich mit Würde und Wert behandelt, der dir Bedeutung schenkt, der dir Sicherheit in deiner Identität gibt, der Zukunft und Hoffnung für dich hat und der umgehen kann mit dem Versagen deines Lebens. Dann sagt er ihr, du sollst vom Geist Gottes erfüllt werden. Der Geist Gottes soll dich bestimmen. Er soll dein Leben lenken und leiten. Und er sagt, du sollst die Wahrheit über Gott und dich erkennen dürfen. Die Wahrheit, die frei macht. Die Wahrheit, die frei macht von allen Lügen, die uns Leute erzählen, die wir selber denken, die über uns, über das Leben ausgesagt ist. Du darfst Wahrheit glauben und mich im Geist und in Wahrheit anbeten. Ich will noch mal kurz darauf zurückkommen, dass die Frau so gerne vom Thema ihres Lebens ablenken möchte. Jesus lässt sich dann ja darauf ein, aber er kommt dann ganz schnell wieder zurück, um mit ihr weiter darüber zu sprechen. Für uns ist es heute ein bisschen leichter mit der Ablenkung, weil Jesus nicht so leibhaftig vor uns steht. Wenn wir das Gefühl haben, Gott redet mit uns, dann können wir uns einfach abwenden, das Gespräch beenden und gehen einfach weiter oder hören auf zu reden und machen einfach unser Ding. Ich will dich mal fragen, wenn Gott durch eine Predigt zu dir spricht oder du die Bibel liest und Gott und redet mit dir dadurch oder wenn vielleicht Menschen dich ansprechen und dich hinweisen auf Dinge, die vor Gott in deinem Leben nicht in Ordnung sind, wo du umkehren müsstest, was machst du dann? Bist du wie die Frau, die am liebsten sofort ein Thema bringt, um abzulenken von dir? Bist du jemand, der dich sofort rechtfertigt für das, warum das so ist und warum es auch nicht anders sein kann? Bist du jemand, der sofort scharf zurückschiebt und sagt, wer bist denn du? Was wagst du es, mit mir so zu sprechen? Jesus, möchte ich dich erinnern, wollte diese Frau nicht bloßstellen. Er möchte sie nur vor weiterem Schmerz bewahren und ihre Sehnsucht dahin kanalisieren, wo ihr Durst wirklich gestillt wird, wo sie erfüllt werden kann, wo Wahrheit und Geist Gottes ihr Leben überfluten können. Ich hatte den inneren Eindruck in der Vorbereitung, dass es vielleicht Menschen unter uns gibt, die reden im Moment nicht mehr richtig mit Jesus. Die halten auch ein bisschen vorsichtig Distanz zu anderen, weil sie Sorge haben, dass mit ihnen über ihre Schamthemen geredet wird, über ihren Schmerz, über ihr Scheitern, ihre Sünde. Ich will dich nochmal daran erinnern, Jesus will mit dir darüber reden, damit Scham und Schuld dein Leben nicht dominieren. Dass Scham und Schuld dein Leben nicht zerstören, sondern dass du davon frei werden kannst, damit du die Erfüllung kennenlernen kannst, die Gott mit dir vorhat, dir bringen möchte, dir schenken will. Deswegen denk doch noch mal einmal zurück. Wann hat Gott vielleicht das letzte Mal dich auf etwas angesprochen? Etwas, was dein Leben kaputt macht, in ungute Bahnen lenkt. Und wie hast du darauf reagiert? Willst du vielleicht nochmal den Faden aufnehmen? Willst du vielleicht nochmal mit jemandem reden? Willst du vielleicht jemandem nochmal Danke sagen, zu sagen, hey, danke, dass du das gesagt hast, ich habe nicht gut reagiert, aber eigentlich hast du völlig recht. Wenn ich den Pfad weitergehe, ende ich in Scham und Schuld und Einsamkeit und Verdammnis und kann mich selber nicht ausstehen. Willst du Gott vielleicht eine neue Chance geben, dass er deiner Sehnsucht so begegnet, dass seine Gegenwart dich richtig erfüllen kann? Die Geschichte mit dieser Frau, die geht noch weiter, über unseren Predigttext weiter. Die Frau ist dermaßen überwältigt von der Begegnung mit Jesus, erlebt in dem Moment etwas, was sie bis dahin nicht kannte, dass sie dann alles stehen und liegen lässt, in das Dorf rennt, an die Türen, an die Tore klopft und sagt, ey, ich glaube, ich bin mit dem Messias begegnet, kommt und seht, er sitzt am Brunnen. Und das Dorf kommt dann tatsächlich zum Brunnen und Johannes berichtet, dass viele von ihnen zum Glauben kamen, weil sie von dieser Frau zu ihm eingeladen worden sind. Das ist eine krasse Geschichte. Die Frau, die sich da in der Mittagshitze voller Scham und Schuld versteckte, wird zur Evangelistin dieses Dorfes. Sie ist die, die die Menschen zu Jesus einlädt und deren Leben dadurch auf den Kopf gestellt wird. Sie ermöglicht diesem Dorf, dass Menschen den lebendigen Gott kennenlernen, dass sie dem Messias begegnen. Wisst ihr, wer Jesus begegnet, den verändert Jesus. Wer Gnade Gottes erlebt, der wird verändert. Und wer Gnade erlebt, der möchte auch, dass andere diese Gnade erleben. Und die, die sich gerade noch geschämt hat, die anderen auf keinen Fall begegnen wollte, die anderen nicht über den Weg laufen möchte, rennt jetzt an die Türen und Tore und holt alle zusammen, damit sie etwas Ähnliches erleben können, was sie auch erlebt hat. Ich habe letztes Jahr ein Buch über Scham gelesen und ich dachte vorher, na, vielleicht habe ich ein bisschen was mit diesem Thema zu tun. Als ich mit dem Buch fertig war, dachte ich, ach du meine Güte, das ist ein Riesenthema in meinem Leben. Scham ist nicht nur etwas für Menschen wie diese Frau im Jakobsbrunnen. Scham könnte auch ein Thema im Leben des Nikodemus gewesen sein, der ganz oben auf der Leiter ist, oder bei Petrus. Scham ist so zerstörend, es ist so negativ uns selbst gegenüber. Scham lässt uns sich immer verstecken, klein machen, wertet uns ab, macht uns einsam, lässt uns vorsichtig sein, lässt uns ständig im Mangel fühlen. Und ich finde das so schön, dass wir hier einen Jesus haben, der weiß, wie er dieser Frau da raushilft. Dass Jesus jemand ist, der damit umgehen kann. Dass Jesus jemand ist, der diese Grenzen überwindet, die wir aufbauen. Dass Jesus diese Grenzen überwindet, die, von denen wir denken, dass sie nicht zu überwinden sind. Aber Jesus kann damit umgehen. Er überwindet diese Mauern, die wir aufgebaut haben, die wir selber hochgezogen haben. Und die Einladung, die ich heute Morgen aussprechen möchte, ist, dass wir diesem Jesus begegnen. Vielleicht hast du Durst. Ich habe auch Durst. Und in Jesus dürfen wir erleben, dass er unsere Sehnsucht stillt. Eine Sehnsucht, die er angefangen hat zu stillen und die bis in die Ewigkeit dann reinragt und dann komplett gestillt sein wird. Ich möchte dich heute zu Jesus einladen. Wir werden gleich Lobpreis machen und hier vorne werden Beter stehen. Wenn du ein Segensgebet brauchst, wenn du etwas bekennen willst, wenn du umkehren möchtest, dann kannst du da gerne hinkommen. Du kannst aber auch auf deinem Stuhl stehen und sagen oder sitzen und sagen, Jesus, ich möchte mal kurz mit dir reden. Über meine Scham, über meine Schuld. Jesus, du hast etwas in meinem Leben angesprochen und ich bin einfach weggerannt, weil ich dachte, will ich nicht hören, aber eigentlich wolltest du nur das Beste für mich, dass meine Schuld nicht alles ruiniert. Vielleicht möchtest du darüber mit mir reden, dass du einsam bist oder Grenzen hochziehst, dich selber immer aus dem Spiel nimmst über das, was mal in deinem Leben passiert ist. Jesus kann damit umgehen. Und seine Gnade kann alles neu machen. Und es kann dich so faszinieren, dass du zu Leuten rennst, von denen du denkst, mit denen könnte ich nicht mehr reden, mit denen will ich gar nicht mehr reden, dass du sogar möchtest, dass sie diesen Jesus kennenlernen. So mächtig ist seine Gnade, so mächtig ist dieser Jesus. Amen. Wir mit uns beten. Gott, du bist so anders als wir. Wir nennen dich heilig. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was das ist. Aber du bist so anders, so perfekt, so rein, so wunderschön. Und Jesus war so. Und Jesus ist so tröstlich, dass du weißt, wie du mit dieser Frau, dass du auf diese Frau zugehst, dass du alle Grenzen sprengst, um dieser Frau zu begegnen und sie rauszuholen aus ihrer Scham und Einsamkeit. Ich danke dir so, dass du wusstest, wie du mit Nikodemus umgehst, wie du mit Petrus umgehst und wie du mit dieser Frau umgehst. Und es macht mir Mut, Jesus, dass du weißt, wie du mit mir umgehst und wie du mit allen anderen umgehst, die in diesem Raum sitzen. Und Jesus, wir haben alle Durst. Und wir kennen es, dass wir an Quellen trinken, die uns kurze Zeit später wieder durstig zurücklassen. Und wir uns wieder anstrengen und Gas geben, um irgendwie gestillt zu werden. Ich möchte dich bitten, dass in dieser nächsten halben Stunde du unseren Durst stillst, dass wir unseren Durst, unsere Sehnsucht richtig kanalisieren und dass wir vom Himmel etwas empfangen, was unsere Seele, unserer müden manchmal Seele, unserer ausgetrockneten Seele Frische schenkst, Erquickung, Wohltut. Jesus, bitte breite dich aus mit deiner wohltuenden Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Und schenk jedem von uns genau das, was er braucht. Und verändere uns Stück für Stück. Amen.